Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler
Zweikampf. Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Fans, vor euren Podcast-Endgeräten. Ich bin der Futsal-Economist Daniel Weimer und zusammen mit dem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch werden wir in diesem Podcast tief in die Welt des Futsals eintauchen. Wir werden über die neuesten Entwicklungen, Taktiken, Interviews mit Spielern und Experten und viel mehr sprechen. Also setzt euch bequem zurück und lasst uns gemeinsam die Faszination des Futsals entdecken. Das war JetGDP, Einleitung für den Mr. Futsal Podcast-Intro. Und damit, liebe Zuhörer, sind wir da, jetzt richtig live, nicht als AI, KI, wie auch immer. Hi Sebastian, ich grüße dich. Wie findest du den Text, den uns da der Chatbot generiert hat?
Daniel, hallo Daniel und hallo alle zusammen. Wie finde ich das? Also wir werden ja heute das Thema aufwerfen, denn KIs können mittlerweile sehr viel vorbereiten. Und das, was wir gerade gehört haben, war die Stimme der KI. Man muss nur eingeben, schreib mir für einen Futsal-Podcast eine schöne Einleitung. Und zack, hast du das gerade wiedergegeben. Es ist erschreckend, Daniel. Erschreckend.
Und es ist disruptiv für jeglichen Content, auch gerade im Sport. Ja. Lass uns später drüber reden, auch an die Zuhörer. Ne?
Genau. Euch erwartet. Das Anfang vom Ende.
Ja. Und heute erwarten euch echt gute Themen. Wir haben zwar keine Bundesliga im Petto, im Portfolio, aber die Diskussion über JetGDP und die Disruption im Sport- und Futsalbereich. Mhm. Und wir haben, den Flächenbrand ausgelöst von einem Fußball.de-Interview des TSV Weil Imdorf. Und da müssen wir mal tief reingehen, was passiert ist und wie wir dazu stehen und was wir so sagen.
Mhm. Das hört sich gut an, Daniel. Aber wie geht's dir denn so? Und was hast du so die letzten Tage gemacht?
Ja, mir geht's gut. Ich habe eigentlich den ganzen Tag JetGDP ausprobiert, mit den verschiedensten Kontext. Er hat mir Kochrezepte erstellt, er hat mir eine Geschichte für meine Kinder erstellt mit seinem Lieblingskuscheltier als Pirat in der Wüste. Alles.
Wahnsinn.
Und natürlich auch im Business-Kontext auf Arbeit. Ich bin ja, habe ich ab und zu mal ja ausgeführt, wer es noch nicht wusste, im Data Science-Bereich. Wir coden da mit Python, wem das was sagt. Und das vereinfacht die Arbeit enorm. Mhm. Ja, weil du dann einfach sagst, okay, schreibe bitte eine kurze Funktion, um irgendwelche Datumspalten in andere Formate zu bringen. Bam, ja, kommt das dann einfach raus. Mega nice, lernt man viel. Es ist sogar Selbstlernen, du lernst viel mehr, weil du ja auf einmal eine Lösung präsentiert bekommst, die du gar nicht siehst.
Open AI, die offene KI. Ich stelle mir schon recht problematisch vor. Ich habe nämlich davon gelesen, dass es trendet mittlerweile, dass Schüler ihre Hausaufgaben damit machen. Lassen sich von der KI die Hausaufgaben machen. Und das Problem ist dann natürlich, dass die Leistungsfähigkeit dann auch ein bisschen nachlässt. Im Bildungskontext sehe ich es ein bisschen kritisch. Mhm. Könnte das Anfang vom Ende bestimmter Institutionen sein. Also das wird auf jeden Fall interessant, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Aber wir haben ja auch wunderbar Fragen an die KI gestellt, beziehungsweise Aufgaben gestellt an die KI, auch zum Futsal, da werden wir drauf eingehen. Wir haben nämlich auch mal einfach Vergleiche mit dem DFB. Wir haben die KI und den DFB verglichen in der Lösungsorientierung. Das wird noch spannend. Daniel, ist aber cool. Ne? Wir haben uns ja gemeinsam mit dieser KI so ein bisschen auseinandergesetzt. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht und es war erschreckend. Aber unabhängig von der KI, ich bin gerade erst zu Hause angekommen. Ich komme gerade aus Kaiserau. Wir haben mal wieder.
Oh, was hast du denn da gemacht?
Ich habe ja noch meine
VW-Klamotten.
Ja, der ist Sportlehrer, nennt man das dort. Oder Futsal-Referent. Auf jeden Fall wieder mal eine Fußball-B-Lizenz Fortbildung Futsal gemacht. Auch wieder super interessant. Diesmal also wirklich total heterogen, interessante Truppe von erste Bundesliga-Fußballerin vom FC, also vom 1. FC Köln, bis Ex-Profi von Galatasaray, mehrfacher türkischer Meister und dann bis in die Kreisliga. Alles dabei. Und das Schöne ist, Daniel, nahezu alle konnten was mitnehmen, mit dem Futsal was anfangen. Ne? Entweder es hat einiges auf hohem Niveau bestätigt. Das war ganz schön, die Rückmeldung. Das war dann zum Beispiel von der Dame vom FC. Also liebe Grüße auch nochmal an alle Teilnehmer, weil ich habe im Ausblick auch gesagt, wenn ihr euch interessiert, könnt ihr in diesen Podcast reinhören. Und übrigens kommen auch ganz viele davon zum Länderspiel. Ich mache die Halle voll mittlerweile. Alle meine Teilnehmer aus meinen Lehrgängen organisieren sich schon während des Lehrgangs dann direkt Karten, weil ich tue immer so hier für die Knappheit. Plätze sind schnell weg. Das wirkt. Ja, ist ganz spannend, was auch für Rückmeldungen kommen, wie man Futsal als integrativ für den Fußball nutzen kann und gleichzeitig natürlich auch als eigenen Sportart. Diese beiden Dimensionen decke ich immer ab und ich finde es höchst spannend. Und was meinst du, woran sind die Teilnehmer am meisten dran interessiert? So, oder dieser Lehrgang ist ja immer, ich kann auch sagen, ist immer unterschiedlich, aber dieser Lehrgang war an etwas ganz Spezifisches interessiert. Was meinst du? Was interessiert dir immer?
Ah, vielleicht weil die Hallmeisterschaft war und da irgendwie in dem Kontext?
Ja, Standardsituation.
Ah.
Wie mache ich aus Eckbällen und Freistößen schnell Tore? Also habe ich denen erstmal so ein paar Varianten gezeigt und auch aufgezeigt, wie man aus einer Variante mehrere Optionen gestalten kann. Ja, und genau das, also was wir auch schon mal besprochen haben, was wichtig ist. Und da sind die auch super glücklich mit, auch überhaupt, wie verteidigt man Eckball und so weiter. Spannend. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Ne? Aber wer ist das nicht, wenn er ein kleines Kind hat und dann noch nebenbei arbeitet. Aber es hat Spaß gemacht und ich freue mich auch jetzt hier mit dir wieder ein bisschen zu quatschen. Und lass uns mit den News starten, weil wir haben jetzt News aus unserem eigenen Leben genannt. Jetzt können wir mit den News aus unserem Futsal.
Aber da sind einige wieder viel Feedback bekommen. Wir haben einmal eine Änderung ein Merge im Hamburger Futsal. Da hat uns Janis darauf hingewiesen. Und zwar hat sich Sparta, zweite Mannschaft, teilweise oder komplett, weiß ich jetzt nicht, Fortuna Hamburg angeschlossen und dort war auch schon der Rest wohl von Africa United. Also Fortuna Hamburg nun sozusagen ein Sammelbecken schon aus drei Vereinen, aber immerhin ein Sammelbecken, sodass die Spieler nicht verloren gehen, ist ja schon mal gut. Ja, dann haben wir PTSK Kiel hat uns nochmal geschrieben und uns darauf...
war total traurig. Ich war total traurig, als ich das gelesen habe. Darf ich sagen, was sie uns geschrieben haben einerseits? Darf ich?
Ja, klar.
Also sie haben gesagt, es gibt kein Topspiel mehr. Es gibt kein Livestream mehr zwischen Sparta und Kiel. Ich war total traurig auf einmal, weil ich dachte, die haben noch nicht gegeneinander gespielt. Wir haben ja jetzt noch nicht in den Spielplan großartig geguckt. Wir sehen ja immer nur den aktuellen Spieltag. Und dann wurde es aber, und vielen Dank für die Info, denn auch diese Enttäuschung ist eine Befreiung. Also es ist okay. Sonst wäre ich nämlich total enttäuscht gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Also das war eine Botschaft, die mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich hätte gerne Kiel wieder live gesehen.
Ja. Außerdem hat uns Kiel gemeldet, dass Josef Spo, ich glaube, das ist ja Spo 27, nennen wir ihn ja immer.
Ja,
es gibt
ja
jetzt drei. Es gibt Spo 27, Spo 9 und Spo
der FC
30. Spo, ich sage mal falsch. Spo. Und Metici, oh Gott. Ist ja wie Akcentovic, ist ja so ähnlich wie Akcentovic.
Metici, oder Metici. Also auf jeden Fall.
Beide auch. Spieler, wir hatten ja was hat kritisiert, aber gesagt, okay, langsam müsste man diese Spieler auch mal einladen, im Spo auf jeden Fall, aufgrund echt der Performance. Aber sie waren 2016 tatsächlich schon einmal bei einem DFB-Lehrgang.
Oh, come on. Also, ja. Das ist genauso, genau, also genau, ehrlich, Bundesliga ist das der relevante Bewerbungsraum. So ist das eben. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen alles vor der Bundesliga jetzt erstmal auch ad acta legen, weil dort muss man sich jetzt beweisen, wenn du nicht gerade hier 17 Jahre alt bist und gerade die Regionalliga auffühlst oder so. Ne? Also ich finde, das ist cool, dass das da schon mal dabei war. Aber darüber haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, warum der Junge sicherlich demnächst hoffentlich mal ins Sichtfeld der Nationalmannschaft rückt und auch eingeladen wird.
Also wenn es der Grund ist, dass sie jetzt nicht nominiert werden, weil sie damals dort waren, da muss ich auch sagen, also Leute, das sind sechs Jahre vergangen, plus Erfahrung in der Bundesliga, das kann es nicht sein. Also ich verstehe es weiterhin nicht. Ja. Aber
Daniel, du weißt auch, wir haben bei Johnny Goede auch gehofft und da hieß es ja auch irgendwie, dass da irgendwelche, also wir haben ja mit dem Spieler mal uns ausgetauscht im gewissen Grad und da haben wir auch gewisse Sachen so ein bisschen erfahren und du weißt nicht, ob es auf irgendwelchen Erfahrungen liegt, die vor Jahren waren, Aber wir haben ja darauf plädiert oder dafür plädiert, dass wir die Bundesliga als Neustart und auch als der relevante Neustart für ein Nominierungsszenario sehen. Und deswegen sehe ich das seit Beginn der Bundesliga, das ist ein neues Zeitalter. Ganz einfach, ne?
Dann steht hier weiter: Länderspiel in Bielefeld im März in der
Ja.
Seitenstrickerhalle. Also nicht
Seidensticker.
Dicker, doch Seitensticker. Ich habe hier,
Dicker.
ich habe das jetzt auch mal aufgemacht. Und
Ja.
zwar die Verteilung der Sitzplätze. Also Tickets sind jetzt ab sofort oder schon seit einiger Zeit hier buchbar über futsal.reservix.de.
Ja.
Und Spiel findet am 3.3.19 Uhr statt in der Seidenstickerhalle. Die Halle ist sehr groß. Trotzdem wundert es mich, dass man jetzt das Futsalfeld nicht zentriert aufbaut, sondern man es leicht nach rechts versetzt in der
Ja.
Grundfläche. Wahrscheinlich dann einen Vorhang zieht und dann wie so eine Dreifelderhalle, wie wir das immer
Ja.
so kennen, wenn man eigentlich das Zeichen ist, okay, man ist so eine kleine Randsportart, deshalb bekommt man nur die Hälfte der Halle oder ein Drittel. Das wird jetzt hier anscheinend auch gemacht. Okay, schauen wir mal, wie das aussieht dann. Dann gab es aber auch Block C und es gibt vier Blöcke. C und
Ja.
B waren zunächst freigeschaltet, G gar nicht. Anscheinend kommt da dann auch die VIP dorthin, denn man kann sich diesmal keine VIP-Karten kaufen als Nicht-DFB-Intern. Entweder gibt es diesmal keinen DFB, keinen VIP-Bereich, was ich ja auch gut finden, weil wir hatten das ja immer auch so ein bisschen ja kontrovers diskutiert, warum man jetzt bei dem Stand der Nationalmannschaft dann auch einen VIP-Bereich benötigt. Und A, der Bereich A wurde dann später aufgemacht, was
Also der
natürlich jetzt
Hintertorbereich ist
der
das, der ist
Hintertorbereich,
genau.
was mir jetzt sagt, die Nachfrage ist hoch, man hat das zunächst unterschätzt, die Nachfrage ist jetzt hoch, die Preise finde ich gut, 8 Euro zweite Kategorie, erste Kategorie 12 Euro, whatever das auch ist, weil man kann es hier gar nicht erkennen in diesem Bild jetzt, oder? Wenn ich draufklicke, wahrscheinlich. Habe ich gar nicht gemacht. Kann ich dann Block C
Daniel, haben
doch.
wir eigentlich schon Karten?
Also man kann das dann buchen, sieht man. Ja, nee, tatsächlich, ich komme, wenn alles glatt läuft mit den, gibt es eine Managertagung, also auch im Rahmen wieder der Bundesliga und dann reise ich mit nach Bielefeld und dann sind wir, glaube ich, da in diesem Versorgungsprogramm, weil wir dann auch wieder eine Tagung, eine Sitzung
Oh,
haben,
hier
der.
wieder, hier Schnittchen und VIP, der möchte
Nee,
gern da.
diesmal kein VIP.
Ne?
Also deshalb,
Oh,
ich brauche,
ihr
wir
kriegt dann
brauchen.
die Plätze, ihr kriegt die Plätze hinterm Tor.
Ja, uns geht es ja darum, den Vereinen und mit dem DFB und auch unterhalb der Vereine, sich einfach wieder persönlich zu treffen. Es geht ja einfach um den persönlichen Austausch,
So
sich
wichtig,
zu
ja, anstatt
entwickeln.
nur diese Meetings im Online-Raum.
Mega. Also das ist essentiell in dieser neuen virtuellen Kultur, dass man nochmal sieht, wer hier der Kleinste und der Größte ist. Und dann sehe ich mich neben Michael Bachmann, liebe Grüße, dann sind wir so eher so die, die immer vorne in der ersten Reihe sitzen dürfen, weil wir die Kleinsten
Ja,
sind.
ist doch auch schön.
Er
Erste
ist auch
Reihe,
schön,
super
ja.
Platz. Aber Daniel, ganz interessant. Ich habe über den FLVW erfahren, wie viele Karten schon verkauft sind.
Oh.
Ich darf es, ich würde, also ich würde es gerne öffentlich mitteilen, aber ich vermeide das. Ich will nur sagen, es gab auf jeden Fall jetzt in den letzten Tagen tatsächlich oder in den letzten 2 Wochen oder eine Woche auf jeden Fall einen Zuwachs an Nachfrage. Deswegen ist deine These vielleicht, dass man hier dann erweitert hat oder wie auch immer, schon gar nicht so schlecht. Bin aber trotzdem auch überrascht gewesen, dass man das jetzt so macht. Dann ist ja wohl die, wenn man sich das mal anschaut, es gibt ja C, B, A und G. Na, gehen wir mal davon aus,
Ja.
dass die Kamera auf Seite G ist, weil G ist nicht im Angebot. Ich habe schon das Gefühl, das ist der VIP-Bereich, oder? Oder wie willst du es sehen?
Kann sein, sieht jetzt erstmal auf den Blick so rein logisch aus, dass es der VIP-Bereich wird, denn warum würde man dann den Hintertorblock zunächst öffnen und nicht den Gegenblock? Naja.
Also es ist ja echt schön. Also wie gesagt, und die Plätze gehen weg. Hinterm Tor ist noch einiges frei. Also Leute, meldet euch, geht euch drauf die Seite, holt euch für 8 Euro die Karte. Die Halle ist schön, muss man einfach sagen. Also die Seidenstickerhalle hat was. Auch jetzt, da sind immer die Stadthallenmeisterschaften, wo das Spielfeld aber dann zentral ist. Aber dann hast du hinter den Toren immer diese Aufwärmebenen und so weiter für die Mannschaften. Das brauchst du natürlich in diesem Länderspiel nicht. Also von daher, jetzt noch schnell die heißen Semmel kaufen.
Ja,
Ne?
schöne Sache. Wird,
So.
glaube ich, ein gutes
Dann,
Futsal-Event. Schöne
ja,
Preise,
und
geile
wir,
Halle.
dann sehen wir uns auch alle. Hoffentlich. Ja, ist
Yes.
auch cool.
Es gab schön. In der Woche auch weiter, es gab einige ja. Artikel, ganz Deutschland hustet, einige Artikel im Web, einmal fußball.de über Rot-Weiß-Oberhausen im Futsalsport. Wir hatten darüber schon berichtet, dass Rot-Weiß-Oberhausen in der Futsal-Frauen-Regionalliga West aufläuft. Hatten uns auch darüber gefreut, weil wir auch gehofft hatten, dass Rot-Weiß-Oberhausen hier Futsal integrieren möchte und die Vorteile sieht und ein langfristiges Team aufbaut. Leider muss ich sagen, dieser Artikel war dann schon etwas der Schlag ins Gesicht. Gut ist, die sind im Futsal, machen ja. dort etwas und Hajo Sommers, ganz bekannter Manager im professionellen Fußballsport, auch immer gut, den DFB zu kritisieren oder nach außen viel zu kommunizieren. Aber in dem Artikel steht leider ganz klar drin, dass man Futsal nur als Winterfußball-Alternative sieht. Die Spielerinnen sollen sich dort ein bisschen fit halten. Es gibt kein futsalspezifisches Training. Es wird auch nicht über die es wird ganz knapp geredet. Ja, dann könnte man ja die Technik etwas verbessern, aber es gibt keinen Plan dahinter.
Aber warte mal. Es wird Futsal genannt, aber dann heißt es, es gibt kein futsalspezifisches Training. Also die nehmen dann hoffentlich den Ball und die Regeln. Das ist ja schon mal wichtig.
Immerhin. Aber am Anfang haben sie noch mit der Abseitsfalle gespielt, meinte er.
In der Halle.
Aus der Intuition heraus. Also einfach, das so. Ist ja das Problem, warum du auch nie auf den zweiten Pfosten läufst und sowas. Ne? Weil man denkt, man läuft
ja, ja klar, das kennen wir ja.
Aber ein bisschen enttäuscht natürlich. Also dahinter steckt jetzt leider nicht sehr viel.
Ja, das ist, wir werden sehen, aber ach, es ist wenigstens etwas. Schau dir viele andere an oder die allergrößte Mehrheit. Dafür ist es schon mal etwas. Ne?
Jupp. Etwas. Etwas. So, dann, was habe ich hier noch stehen? Es gab noch eine kleine lustige Anekdote. Ich bin jetzt für den Livestream am Wochenende, St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf, bin ich jetzt der Organisator, Betreuer des Livestream-Teams und habe das jetzt auch koordiniert bei uns in der Halle, dass der Stream dort irgendwie stattfinden kann. LAN-Verbindungen, Tische, was alles dazugehört. Und dann habe ich den Anruf vom DFB-TV bekommen. Und schöne Grüße. Und dann haben wir ganz kurz geschnackt. Und dann meint er ganz eben, ich kenne doch deine Stimme irgendwoher. Machst du einen Podcast? Ja, hier, klar, Futsal-Podcast. Ja, stimmt, ich habe mich jetzt immer etwa mal reingehört als Vorbereitung anscheinend für die Streams oder whatever. Also vom DFB-TV-Team. Den Namen habe ich jetzt in der Stelle dann natürlich vergessen. Und da schöne Grüße auf jeden Fall, dass wir da Hörer haben. Auf jeden Fall, Fame-Effekt.
Ja, Fameboy.
Total.
Du bist ein richtiger Fameboy. Ah, geil. Nee, ist doch schön, meine Güte. Also, ja, wer weiß, was unsere Stimmen da draußen mit den Ohren schon alles angestellt haben. Auf jeden Fall scheint man Wiedererkennungswert zu haben. Mhm. Ja, ist doch schön. Und ist auch schön, dass man uns hört, auch wenn wir hier und da natürlich auch mal ein Urteil treffen. Ne? Aber ist doch geil. Und es freut mich auch. Es freut mich sehr. Es gibt tatsächlich in aller Unregelmäßigkeit, nenne ich es mal gerne, immer wieder mal solche Situationen, dass man fragt oder dass man erkannt wird als hier einer vom Mr. Futsal. Finde ich ganz interessant. Von daher, ja, und du nur anhand deiner Stimme. Wie geil ist das denn?
Die Stimme.
Die super. Stimme.
Fand ich ganz witzig. Muss ich natürlich schmunzeln. Ja. Und noch ein Artikel, auch beim heimatsport.de, ein Artikel über Futsal in der Jugend, die Hallmeisterschaften, und der Artikel war durchweg positiv, dass die Jugend eben nur Futsal kennt, damit groß wird, und so war das ja auch gedacht 2014 mit der Umstellung des Futsalzwangs. Ich frage mich halt, der Artikel ist positiv, die Jungs mögen das, aber es kommt nichts an. Was sagt uns das also über den damals eingeführten Futsalzwang?
Ja, aber Daniel, nimm diese das mal als Empirie wahr. Denn hier zum Ausdruck kommt ja, dass wir hier mit zunehmender, mit zunehmendem, ich sag mal, Generationswachstum hier mit den jüngeren Generationen den Futsal auch in die Köpfe und in das Verlangen, in die Nachfrage des Herrenbereichs bringen. Und das ist ja eben das. Ich kann mich erinnern an einen Satz, den ich immer wieder sage, wenn ich im Futsal irgendwas erzähle in dem Bereich, weil mir geht es ja überhaupt nicht um Zwang. Mir geht es auch nicht um dieses Vorgeben und so weiter. Aber sind sie nicht willig, Daniel? So habe ich Geduld oder haben wir Geduld. Denn wenn die Kinder und Jugendlichen spielen und wir sehen dort eben, da gibt es Entwicklung, dann werden die auch diesbezüglich ein gewisses, ja, eine Verbindung aufbauen zu diesem Sport, und dann kennt man diesen Sport oder diese Art des Fußballs. Und was ich nochmal zum Ausdruck bringen will, weil wenn man sich auch die Studien anschaut, warum ist das denn dem Hallenfußball auch überlegen in gewissem Grad? Du hast 4 bis 6 Mal mehr den Ball beim Futsal, und das ist für einen Spieler natürlich genial. Der Spaßfaktor, du hast den Ball häufiger, und gleichzeitig, wenn du den Ball häufiger hast, hast du, ich nenne es gerne Suchtpotenzial. Futsal kann Suchtpotenzial erzeugen. Und das ist doch eine Sucht, den wir vielleicht Kindern und Jugendlichen auch wünschen würden. Also eine Sportsucht, zumindest im Futsal. Ja, das ist eine gesunde
ja,
Art.
Ja, gebe ich dir alles recht. Aber mir sagt das eins. Nur das Interesse oder den Spaß an einer Sportart heißt nicht, dass ich meine andere Sportart sein lasse.
Ja.
Und wechsle. Und das war ja das Ziel. Diese Einführung, Futsalzwang, um ja, oben nachzuschieben. Und es kommt ja gerade im Jugendbereich da nichts an, wenig an. Schade, also wenn man sich diesen Boom oder diese Rieseneinführung, oder das sehen, diesen Aufwand, den man da betrieben hat, die Widerstände, die man akzeptiert hat.
Ja. Sport. Aber Dani, das, aus pädagogischer Sicht ist das war auch ein Traumdenken. Ne? Also es war ein Traumdenken, zu denken, dass das einen direkten Effekt hat oder direkt überzeugt. Daniel, wir lieben diesen Sport. Wir haben ihn in den Ländern kennengelernt, wo dieser Sport einfach in die DNA eingeboren ist, sozusagen. Und wir wurden Feuer und Flamme für den Futsal. Und diese Erfahrung hat uns natürlich dann getragen. Dann haben wir, bis sowas kam vom DFB, waren schon für unsere Futsalerfahrung, für dich waren 10 Jahre vergangen, für mich waren, wenn ich jetzt das erste Mal nehme, 20 Jahre vergangen, aber nehmen wir mal ernsthaft, für uns beide waren es ungefähr 10 Jahre, wo wir diesen, das schon alles wirklich durch, aufgesaugt und durchlebt hatten. Und dann hofft man sich natürlich, okay, jetzt muss es doch Klick machen mit so einer Vorgabe, aber gib dem Ganzen noch ein bisschen Zeit, dann wird auch aus den Pflänzchen etwas Eigenes, wenn du dir wünschst, dass der Futsal für sich dann Erfolg hat. Auch da mit zunehmender generationalen Zunahme des Futsals, das heißt, je mehr Jüngere dann hinauskommen, dann werden die auch vielleicht in diesem Alter oder auch spezifisch, irgendwann kommen die Vereine auf die Idee, hey, eine Futsalabteilung, weil das macht Spaß und dadurch kriege ich die. Wenn ich nämlich dann irgendwann dieses Feedback kriege, kulturell, vielleicht, Daniel. Also ich bin da guter Dinge, man muss nur Geduld haben. Und
ja, vielleicht knallt es auch dann einmal. Und dann auf einmal kommen ganz viele. Ganz also wirklich richtig. So dieser genau. Schwung. Und auf einmal kommen jetzt, wo kommen die auf einmal alle her? Kann auch sein. Also,
genau, die werden, ja genau, das ist dann je mehr, auf einmal hast du nicht nur jetzt die 19-Jährigen, dann kommen die nächsten 19-Jährigen, dann sind die anderen schon 20 und so weiter. Und dann hast du irgendwann fünf Jahre aufgeteilt, und die wollen Futsal spielen. Und das könnte einen Effekt haben. Also ich würde sagen, da müssen wir Geduld haben. Und ich freue mich einfach, dass es mittlerweile schon so ein Feedback gibt, dass man das spielen will. Zumindest im Winter. Und das ist ja super eigentlich. Und das heißt, die Offenheit entsteht im Fußball. Und Fußball ist ja auch grundsätzlich für den Futsal für sich auch immer eine Art Konkurrenz gewesen. Und so haben wir schon mal eine gewisse Synergie, Daniel. Das ist ein Synergiepotenzial. Und jetzt die Frage, wenn Synergie da ist, kriegt auch der Futsal für sich mehr Energie. Und ich glaube, da können wir drauf hoffen. No?
Letzte News basiert auf Thorsten, hat uns geschrieben und eine Frage gestellt, wie das denn ist mit dem Einsatz von Bundesligaspielern in der zweiten Mannschaft. Das kommt ja im Fußball ja durchaus auch mal vor, aber natürlich nicht, dass im Futsal nicht irgendwie schwieriger, weil eben ein stärkerer Spieler schon ein Team in der zweiten Mannschaft deutlich steigern kann. Und interessant, ich muss auch nochmal überlegen, wie das genau ist. Und am Ende steht der Einsatz in den Durchführungsbestimmungen jeder Liga und variiert komplett in Deutschland. Mhm. Also von überhaupt keine Regelung bis hin wirklich zu deutlichen Einschränkungen 2 Spieler, was man sich so vorstellen kann, auch Schutzzeit. Dort gibt es alles. Ja, und da der Fall, auf den kommen wir vielleicht gleich ja eh nochmal, war auch in der Regionalliga Bayern. Jahn Regensburg 2, wo einige Spieler dann gespielt haben. Können wir gleich mal drüber quatschen, wenn wir in den Regionalligen sind. Aber interessante Frage einfach. Okay, ja, wie ist es mit dem Einsatz? Also ist komplett divers geregelt und müsste sich eigentlich immer in den Durchführungsbestimmungen finden lassen, am Niederrhein und beim WDFV.
Genau. Du musst auch wissen, der WDFV ist ja einer der wenigen Regionalverbände, die wirklich eine Futsal-Spielordnung haben. Ne?
Ja,
also das ist, da sind wir ja im Westen tatsächlich so ein bisschen.
Da hatte ich meine Finger drin. Weil das kam nicht über den FVN, über Jürgen Hendricks, schöne Grüße, falls er zuhören sollte. Und damals war ich mit in der Futsal AG bei uns und wir haben da, da habe ich auch drin rumgefummelt in der, in der Futsalordnung. Super Sache war das.
Der Fummler. Der Fummler.
Gut, das war mal News. Daniel.
Ja, nee, es gibt ja noch was, Daniel. Ja, come on. Wir hatten noch was richtig Schönes. Und zwar die U19
ja,
hat
ja
doch WM-Quali gespielt.
Man steht, hat. Ich habe gleich überlesen.
Ja, nicht schlimm, ne? Nicht schlimm. Man hat gegen Nordmazedonien gespielt und gegen den Kosovo. Und man hat beide Spiele 3-3 beendet. Was ich als, ich sage es mal so, als kleinen Erfolg betrachte. Natürlich kann man sagen, das sind kleine Länder und das ist ja, das sind eher so für uns gefühlt Städte von der Einwohnerzahl. Aber ich finde, nicht zu verlieren ist schon mal ein guter Start. Und auch wie die Spiele dann noch vom Ergebnis her verlaufen sind, dass man dann auch Moral bewiesen hat, das fand ich gut. Allerdings, Daniel, das fand ich ganz gut. Wir haben ja auch in der Gruppe ein bisschen diskutiert, wer kommt denn weiter? Und da wurde ja von einer Person bei uns Nordmazedonien sehr stark eingeschätzt. Und ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass Kosovo gut ist. Und Kosovo setzt sich durch in der Gruppe, hat dann Nordmazedonien mit 6-3 besiegt und am Ende Tabellenführer ist damit die Runde weiter. Deutschland den Platz 2 sogar mit 2 Punkten. Ist also schon noch ein gewisser Erfolg der Ehre. Und ja, ich habe mir die Spiele angeschaut. Ich fand es interessant. Man hat gesehen, da ist noch, ich sag mal, ein wenig Erfahrung im Bereich Futsal. Man sieht, ja, ich will nicht sagen, sehr viel Rotation, beziehungsweise die Laufwege kennt man. Ich sage mal, wer den Kölner Futsal und den DFB-Futsal verfolgt, der kennt diese Laufwege. Ja, aber es sind ja auch Daniel Gerlach und Daniel Fredel dort, die ja, verantwortlichen Trainer. Und daher ist da, ich sag mal so, es ist eine Schrift zu erkennen, der Trainer. Und ja, 3-3 und 3-3, immerhin.
Ja, können die zufrieden sein. Gut, dass man so startet in das Futsal-Projekt. Einige Spieler waren ja dabei aus Futsalverein, auch der Torwart Martin Wu aus von uns, von Fortuna Düsseldorf.
Ja,
hat man auch gesehen.
Positiv aufgefallen, ja.
Die Spieler auch von Hamburg, von Wacker, die schon ein bisschen mehr Berührungspunkte haben, haben dann schon andere Ballfinters und Ballbewegungen. Ich fand das tatsächlich gut für die Jungs. Ich bin der Meinung, man hätte weiterkommen können. Das Potenzial ist gut. Mazedonien habe ich gesehen live. Erstmal super Stream, einfach gehalten. Reicht vollkommen Top-Qualität. Ja. Und futsalspezifische Fintas. Laufwege war bei Mazedonien etwas besser. Aber die Deutschen waren schneller, dynamischer, agiler und waren auch viel bessere Schüsse. Und für mich war das wieder genau dieser Schritt, den ich nicht mehr machen würde, wenn ich ein neues Team jetzt anfangen würde, direkt in die Rotation gehen. Nein.
Ja, nein.
Die Jungs müssen auf Ala den Ball bekommen und müssen wissen, ich schiebe mich erstmal an den anderen Ala ran. Und hier war es so, wie auch bei meiner Erfahrung früher, wenn man da anfängt mit diesen Rotationen, dann bekommt der Ala den Ball und dreht sich nicht, sondern bleibt mit dem Rücken zum Gegner. Und dann schiebst du den, dann gibst du ja dem gegnerischen Team überhaupt keinen Druck. Und die haben das dann auch immer wieder gemerkt. Und dann haben die schnell dagegen geschossen. Schade. Ja. Ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen, dass man wieder diesen Ansatz der Endlosrotation, ich nenne das ja immer 2010er Futsal, da war das en vogue.
Ich nenne es die Münsteraner und Kölner Futsalschule.
Ja, das war auch international da so. Das war jetzt nicht nur Köln und Münster.
Ja, natürlich. Aber für Deutschland finde ich das treffend.
Es sind halt viele, diese Phantomrotation. Ja, also wenn der Spieler ist überhaupt nicht unter Balldruck oder unter Gegnerdruck, spielt den Ball und auf einmal rotiert er aus der Mitte raus, der Fixo. Ja. Ohne Druck.
Du, ich kann mich auf Anhieb an 5 Situationen erinnern, wo genau da dann auch Probleme entstehen, weil man einfach individualtaktisch die Dinge nicht richtig macht teilweise. Aber das ist vielleicht auch noch geschuldet daran, weil sie so neu drin sind. Allerdings, und da finde ich kann deinen Ansatz verstehen, denn Rotation ist ein Ergebnis aus, ich biete was an und muss dann auf einmal wieder das ganze System wieder kompensieren oder korrigieren, wie auch immer. Und es hat einen Zeitpunkt, wo es Sinn macht. Also du sagst ja, ne, wann habe ich Druck und so weiter. Da haben wir sowas, also Rotation beziehungsweise ist ja eigentlich nur eine Anschlusssituation an das, was ich eigentlich vorhabe, dass man dann rotiert. Es ist eine Definition. Und Ja, es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich kann deinen verstehen und ja, ich weiß auch, woher du deinen Ansatz hast. Also du hast das woanders kennengelernt. Ich kenne das aus Spanien auch anders, dass man die Rotation, das ist ein natürlicher Prozess, den muss man nicht trainieren, der kommt von alleine und zwar situativ und dann auch so, dass es passt. Also ja, und jetzt ist die Frage, wie geht man da methodisch auch ran? Wie bringt man das den Jungs bei? Ich denke, die werden einiges gelernt haben schon und wir werden anhand der Ergebnisse dann in Zukunft sehen, ob es fortführend ist. Und das deswegen, ich sehe das erstmal positiv. Natürlich kann man sagen, ja, also man darf als vielleicht mindestens mittlerer Klasse ausgebildeter Fußballer in Deutschland, in einem Land, wo man 7 Millionen Leute hat im DFB, gegen Länder, wo vielleicht ja, ein paar wenige Millionen Bevölkerungen sind, sicherlich auch weiterkommen. Natürlich. Ne? Du sagst ja, die sind von der Fitness her und so
Ja,
weiter,
wenn
das
du
war
siehst, dass
alles.
sie es
Ne?
können, ja, sie haben ja auch schnell
Ja.
2-0 geführt, weil die eben schneller und agiler waren, auch einen besseren,
Genau.
sehr, sehr guten Schuss
Ja.
haben. Naja,
Aber ich würde
gut für die Jungs.
diese erste Turnierteilnahme oder beziehungsweise Wettkampfteilnahme würde ich jetzt gar nicht so, ich finde es okay, 3-3, 3-3, und die werden sich dann bewähren müssen mit der Entwicklung. Und
Ist
die
halt schade.
verfolgen
Ist
wir.
das, ich würde es halt unter schade. Ja, weißt du, ist super
Ja, schade ist
und
immer,
ist
wenn wir nicht
schade so, ne?
weiterkommen. Schade ist immer. Und man soll nicht zufrieden sein. Man darf überhaupt nicht zufrieden sein
Genau.
damit. Wirklich nicht zufrieden sein, aber man darf optimistisch sein.
Super.
Ne? Genau. Das ist
Ja.
schön.
Jetzt sind wir durch. Dann switchen wir schon
Ja.
rüber. Wir haben ja heute noch unsere Hauptthemen. Deshalb lass uns mal nur auf die Hauptspiele schauen.
Aha.
In den jeweiligen Ligen. Regionalliga Süd habe ich jetzt hier direkt auf. Ich fange einfach an.
Ja, fang an, mein
Regionalliga
Lieber.
Süd habe ich auf. Da war eigentlich nichts, außer, okay, Betonboys gewinnt 11 zu 4 und gegen Futsal Allgäu und Paas weiter vorne weg und Nauenheim
Ah,
abgeschlagen.
Haas hat jetzt 11 Punkte Vorsprung. Rechnen wir mal eben schnell. 11 Punkte und noch ausstehen sind 5 Spiele. Ne? 15 Punkte sind noch zu vergeben. Paas braucht noch ein bis zwei Siege. Dann sind sie durch. Also wir können Paas eigentlich schon jetzt in die Relegation denken.
Ja,
So,
ich glaube
das ist
ja.
die Zusammenfassung für die Liga. Südwesten, gab es da was? Nee, ne? Ich glaube nicht.
Nee.
Nee, gab es nicht. Dann gehen wir in den Westen, Daniel. Was gab es denn? Da gab es ein tolles Spiel. Also ich habe auch Highlights gesehen. Danke, Clemens, der dort vor Ort und uns das geschickt hat. Da gab es nämlich das Topspiel zwischen Cheruska Detmold und Holzpfosten Schwerte. Und es endet 2 zu 1. Und dadurch ist die Tabelle jetzt natürlich mega spannend vor oben. Das kann man
Total.
auf jeden Fall sagen. Also der Westen ist heftig im Moment. Was ich den Highlights entnehme, ist, dass Cheruska schon auch eine sehr, ja, also aus meiner Sicht kein gutes Bild abgegeben hat. Vielleicht, ich sag mal so, ich sag mal, dem Potenzial zur Aggression, so will ich es mal sagen. Da gab es ein, zwei Szenen, wo sicherlich die Holzpfostenschwerte, ja, sich beschweren hätten dürfen. Aber ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Ne? Aber Provokation und auch beim Siegtreffer wird von Detmold dann die Schwertebank noch hier, ach, ganz, das finde ich nicht cool. Also da muss man Contenance entwickeln und über den Dingen stehen, weil man will sich hier für die Bundesliga qualifizieren. Ne? Und da wünschen wir uns ein anderes Verhalten. Aber cool, dass hier auf einmal Megaspannung drin ist. Und wir fassen mal kurz zusammen. Gütersloh gewinnt ja auch noch in Münster. Die Futsal Panthers Köln gewinnen auch knapp. Und somit haben wir hier eine Tabelle, wo wir die Panthers Köln mit 25 Punkten und 10 Spielen am Platz 1 haben. Holzpfosten Schwerte 24 Punkte mit 11 Spielen. Die müssen jetzt natürlich gegen Köln und gegen Gütersloh oder zumindest gegen Köln auf jeden Fall ihre Partie gewinnen, damit sie noch eine Chance haben. Ja, und Detmold mit 22 Punkten könnte mit einem Sieg gegen Köln punktgleich werden. Und Gütersloh ist auch noch dabei. Die könnten mit einem Sieg gegen diejenigen Mannschaften noch sicherlich oben mitspielen. Also ganz interessant, vier Mannschaften, schöne Liga, sollte man sich für interessieren.
Und Niederrhein-Zocker hätte irgendwie auf einmal Panthers Köln fast einen Punkt abgenommen.
Ja.
War auch, ja, interessant.
Ja, spannend. Gut, gehen wir in den Norden. Oder?
Ja, da hatten
Norden.
wir einen Spielabbruch.
Ja.
Genau, Wolmershausen,
Ja.
Spielabbruch. Wir haben dann, es stand dann relativ knapp bis zum Ende und dann 38 Minuten, zwei rote Karten für Wolmershausen und eine gelb-rote Karte für die Futsal-Löwen aus Nordheide. Bitte berichtet uns mal, was vorgefallen ist,
Was ist passiert, ja?
was ist passiert, weil das Spiel wurde dann ja erst kurz vor Ende abgebrochen. Schiri-Tätigkeit oder waren da nicht mehr genügend Spieler? Nee, eigentlich waren alle erstmal ausreichend mit Spielern vorhanden. Nicht wie, was war das denn? Gallio Höchst. Nee, wer war das denn? Gegen Griesheim, doch. War das nicht das Spiel mit...
Wo die den Schiri geschlagen haben.
Nee, mit dem Timeout. Und dann waren auf einmal zwei verletzt. Ach, die waren noch zu sechs und dann...
Ja, genau. Und dann haben sie sich im Timeout verletzt.
So richtig, ist das. Genau. Ja, das war doch auch noch... Okay, da war nichts weiter. Aber im Nordosten...
Ja.
Boah, ich habe die Highlights gesehen. Liria 12-0 Sieg gegen CFC Hertha. Und boah, die haben schon echt gute Kicker. Also die Szenen, super Fintas. Man merkt richtig, da ist Futsal drin. Die Spieler können Futsal spielen. Ja. Ja. Also das hat mich sowas von überzeugt. Die paar Szenen, alleine ja, wie man da das Spiel aufbaut, alles intuitiv. Ja, da wird jetzt keiner da Rotation vorgeben. Alles intuitiv, aber wenn ich jemanden sehe, der vor dem Torwart steht und dann aber den Ball zurückzieht und nach hinten spielt, einfach weil, genau, das würdest du da machen als Pivot, stark. Also.
Ja, Mann, also ich habe auch ein bisschen gesehen und ich muss sagen, natürlich ist das nur Regionalliga und wir können auch die Stärke des Gegners nicht richtig einschätzen. Aber die Aktionen, die wir sehen können.
Das ist der Drittplatzierte.
Ja, aber du weißt nicht, wie das Gefälle ist. Das weißt du halt auch nicht. Kann man schwer einschätzen. Aber man muss sagen, Liria sorgt auf jeden Fall dafür, dass dieses Gefälle da ist. Das ist die wichtige Perspektive. Und es sieht ganz interessant aus. Wir merken nämlich, das sind situative, du nennst es intuitiv, situative Entscheidungen, die am Ende dazu führen, dass da ein 12-0 entsteht. Und das macht Lust auf mehr. Und irgendwie... Nicht nur, dass Liria dadurch natürlich Top-Favorit ist, hier den Meistertitel im Osten, Nordosten zu holen, sondern irgendwie auch hat man das Gefühl, sportlich wäre da eine ganz interessante Mannschaft aus Berlin für die Bundesliga. Und Berlin fehlt uns ja auf der Landkarte so ein bisschen. Und vielleicht wünschen wir uns auch einen Berliner Club. Und ich habe das Gefühl, wenn die weiter so machen, könnte das was werden. Und vielleicht den sogar zu wünschen. Von daher, ja. Macht weiter so. Na gut. Ja, schön. Cool. Sonst noch was? Oder war es das? Dann müssen wir noch zu den Frauen, ne?
Genau.
Die Frauen, das Beste zum Schluss, die Regionalliga West, der Frauen. Und da war nichts. Also ich sehe nichts, mir wird nichts angezeigt. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, was davor passiert ist. Weil ich sehe jetzt hier gerade, das nächste Spiel ist am 28., am 14. waren die letzten. Und heute ist aber schon eine Woche weiter. Mhm. So, dann war da nichts. Nichts Neues bei den Frauen im Westen. Und damit haben die Regionalligen abgeschlossen, oder Daniel?
Ja, lass uns zur eingangs getriggerten Disruption des öffentlichen Lebens und des Sports und bei uns natürlich des Futsalsports kommen. ChatGPT, für alle, die das Thema nicht so verfolgt haben, ChatGPT nennt sich Chatbot, ist eine Website, die mit 175 Milliarden Parametern, also unterschiedlichste erklärende Einflussfaktoren, gefüttert sind aus dem Internet bis ins Jahr, jetzt sind sie glaube ich schon bei Ende 2022, habe ich gelesen, hat mir der Chatbot irgendwann mal gesagt.
Ja.
Und der Chatbot kann nicht, es ist keine Prediction, würde man sagen, keine Vorhersage, man kann jetzt nicht den Chatbot fragen, was passiert in einem Jahr.
Welche Lottozahlen kommen?
Ist kein Schätzer, aber der Chatbot ist ein wissensstrukturierender, eine wissensstrukturierende KI. Also wer vielleicht das beste Vergleich ist, wer früher auf Google geht und fragt, wie schreibe ich eine Satzung für einen Futsalverein?
Richtig.
Gibt ein, Satzung, Futsalverein. Und dann kommen 3000 Vereine, gut, so viel haben wir nicht, 10 Fußballvereine, 300 Fußballvereine und dann sammelt man sich irgendwie alles zusammen. Und die KI hier, der Chatbot, der bekommt unstrukturierte Fragen in jeglicher Art und Weise, kann die dann strukturieren und generiert nicht neues Wissen, aber er strukturiert Wissen, packt das zusammen und nutzt Formulierungen. Deshalb hört er sich ziemlich gut an, auf Deutsch als auch auf Englisch. Und dann packt er einfach eine Satzung da rein.
Genau. Ich hatte ja, haben alles ausprobiert. Und das ist ja spannend. Also er kennt Kategorien und hat dann die Information. Und ich sag mal so, Berater braucht man bald nicht mehr. Also er ersetzt, oder die KI ersetzt die Beratungssituation häufig.
Und Anwälte auch.
In vielen Bereichen. Also Beratungssituation hat natürlich auch eine menschliche Beziehungsebene, das muss man auch sagen. Aber in diese rein informellen Situationen hat die KI durchaus schon hier ja, gewisse Schritte, die man, wo man echt teilweise sagen kann, ui, das ist, auch wenn man weiß, wohin das führen kann, du weißt es ja als Data Scientist, wohin dann auch mal die Tendenz gehen kann, das ist schon erschreckend. Aber Daniel, wir haben uns ja ein paar Sachen, ne, wir haben uns mal überlegt, okay, wo ist eigentlich der Masterplan für den Futsal in Deutschland? Der DFB gibt uns keinen. Also haben wir die KI gefragt. Ich habe der KI geschrieben, schreibe uns einen Masterplan für den Futsal in Deutschland. Und Daniel, die KI hat ja geantwortet. Weißt du noch, was sie uns geantwortet hat?
Ja, du hast ja, ja, ich habe es gelesen, aber du hast, les mal vor.
Ja, ja, ich muss mal gerade noch mal in den Chat suchen. Ich habe das Bild jetzt gerade natürlich nicht eher direkt.
Das war ja super von dir, dass du mir einfach den Besen darüber reichst und dann...
Ich dachte, du hast ja gerade unseren Chat offen und wenn die Leute hier unseren Chatverlauf sehen würden, was wir alles da drin haben. Also ich bin schon richtig stolz, dass wir das überhaupt... Ja,
hier, Sebastian Rauch, 5 Minuten Sprachnachricht, Sebastian Rauch, 10 Minuten Sprachnachricht, meinst du das?
Jetzt komm, jetzt erzähl uns keinen. So, du machst ja eh mal in dreifacher Geschwindigkeit, also von daher, alles gut. Nee, aber wir haben die KI gefragt und... Und da hatten wir mehrere Möglichkeiten. Und die KI hat uns 7 wichtige Kategorien genannt, die ein Masterplan für den Futsal in Deutschland beinhalten muss. Und vielleicht könnten wir dieses Ergebnis ja mal posten und der DFB könnte sich das anschauen, Daniel. Weil die KI, soll ich dir sagen, wie lange die KI gebraucht hat für den Masterplan, den wir seit Jahren erwarten?
Ja, Minute.
Circa 12 Sekunden war es bei mir. 12 Sekunden und die hat mir da in 12 Sekunden den Masterplan gegeben. Und das Erschreckende ist, es ist interessant. Es dient, könnte auf jeden Fall zu einer interessanten Diskussion führen. Ja, ich will jetzt gar nicht über die Inhalte großartig sprechen. Oder willst du über die Inhalte sprechen, des Masterplans? Oder wollen wir ein anderes Thema damit
bearbeiten? Nee, es geht ja darum, bei diesem Chatbot würde ich jetzt den Fokus jetzt nochmal hier an der Stelle nehmen. Was machen jetzt Futsalvereine mit oder Sportvereine?
Ja.
Wo hilft das?
Ja.
Und da sehe ich eben zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, der Chatbot hilft, jegliche Art von Konzepten zu entwerfen. Ja,
ja.
Stelle mir ein Konzept für ein Sponsorenkonzept zusammen, mit ausgelegt auf Kleinstunternehmen in einer strukturschwachen Region. Dann hört sich das anders an, als wenn ein Chatbot sagt, generiere mir ein Sponsorenkonzept für einen Fußballverein einer Großstadt mit sehr großen Firmen. Der variiert das.
Ja.
Sowas.
Er kann es unterscheiden. Und das ist der Punkt. Und er gibt dir tatsächlich dann etwas dazu raus. Also wie gesagt, als hättest du einen kleinen Experten aus der Szene als Berater. Ne?
Also wir haben Sponsoring-Konzepte, wir können einfach Strukturkonzepte, Projektpläne für Bundesligaspiel, für ein Turnier, Turnierpläne kann er erstellen, er kann Vorbereitungspläne erstellen, ich habe zwar gar nicht futsalspezifisch, aber für unsere Arbeit so ein Hackathon. Wir hatten mal so ein Hackathon-Aufgabe mit einigen Kollegen, haben da eine Stunde dran gesessen, war jetzt auch nicht viel Zeit, aber wir hatten so einfach so einen Hackathon-Zeitplan, einfach in einer Minute war der Zeitplan fertig und noch nicht mal. Also auch für Sport, Futsal, Turniere, Zeitpläne. Es hilft einem, eine Grobstruktur zu haben, super schnell. Und es reduziert, dass man Hauptaspekte vergisst. Natürlich muss man es interpretieren und ergänzen auf seinen spezifischen Fall. Aber das ist schon richtig gut.
Und das, vor allem richtig gut, wenn man weiß, dass sowas exponentiell wächst. Das heißt, das ist in kurzer Zeit schon viel besser auch. Ne? Also es fängt ja an, zu versuchen zu verstehen über eben diese Variationen und Kategorien. Und das, was wir ihm eingeben, durch diese Vernetzung, die da entsteht, die können wir als Mensch gar nicht exponentiell nachempfinden. Das ist so wahnsinnig viel. Und es ist schon teilweise erschreckend.
Sie kann auch euch News schreiben. Ihr gebt ein, was ihr gerne präsentieren wollt, weil was die KI auch sehr gut kann, ist wenige Fakten extrem aufblähen. Mit einfach Füllsätzen. Hört sich mega gut an. Ja, ja.
Die kann das gleiche wie du.
Ja.
Aber Daniel, jetzt komme ich doch nochmal auf den Masterplan, weil ich denke, das können wir mal hier auf den Tisch legen, weil wir immer darüber diskutieren und wir erhoffen uns vom DFB einen Masterplan für den Futsal. Und ich habe der KI ja geschrieben, schreibe einen Masterplan für den Futsal in Deutschland. Und pass auf, dann schrieb sie mir als Antwort, ich kann Ihnen einige Schritte geben, die in einem Masterplan für den Futsal in Deutschland erhalten sein könnten. Ich will nur die 7 Schritte zeigen. Erster Schritt, Erstellung einer nationalen Futsalstrategie. Ne? Also mit langfristigen Zielen und Visionen für den Futsal in Deutschland.
Fehlt.
Fehlt. So, erster Punkt. Dann Entwicklung eines breitenbasierten Futsalprogramms. Das heißt, möglichst viele Menschen in Deutschland die Möglichkeit geben, Futsal zu spielen. Egal ob auf Amateurebene oder in Wettbewerben.
Fehlt.
Ist auf jeden
halb,
Fall noch nicht.
Halb.
Ja, ist, man, da ist ja immer gestartet. In der Breite irgendwie. Aber breit, ob man das wirklich breit nennen kann, wir haben ja die Daten dafür. Dann Schaffung von Futsal-Trainings- und Ausbildungszentren, um die Qualität des Futsals zu verbessern und in ganz Deutschland Trainings- und Ausbildungszentren einzurichten. Ich finde, der Punkt ist schon getroffen.
Ja,
so ein bisschen.
U19, ja. Und du hast die C-Lizenz-Weiterbildung, aber die B-Lizenz.
Ja, nein, ich würde schon
halb
in Ansatz. Ich glaube, das
halb
ist so ein.
Okay.
Ja, genau, halb. Wir machen einfach halb. Weil da haben wir schon was. Aber denk nochmal an das Konzept von Frankreich, das wir schon besprochen haben. Das ist alles da schon drin, was da drin steht,
ja,
in dieser KI. Also die KI gibt uns gerade das wieder, was man in Frankreich erfolgreich umgesetzt hat oder macht. Dann, vierter Punkt, Förderung von Talenten. Ein Talentförderungsprogramm. Junge Futsalspieler sollen identifiziert werden, um auch sicherzustellen, dass Deutschland auf internationaler Ebene konkurrenzfähig wird.
Ja, bis da.
Ja, ja, okay. Ja. Ja.
Mit den Schutzpunkten, die U19-Schutzpunkten. Ist,
ja,
schon,
genau,
ist schon ein hoher,
genau,
Kosten.
Genau, und das ist nämlich der Unterschied. Talentförderung, das sind Talentförderungsstützpunkte. Das andere ist aber, aus Trainings- und Ausbildungszentren, mit Trainingszentren heißt doch, dass halt auch vielleicht mal breitere Ebene erreicht,
ja,
dadurch. Ne? Das ist wichtig,
genau,
das müssen wir unterscheiden. Dann fünfter Punkt, Organisation von Wettbewerben. Ne? Das heißt, da gehen wir von Landesverbandsebene, lokal, regional, nationaler Ebene, wird hier gesagt. Also wir haben die Voraussetzungen mit dem Verband, das zu ermöglichen. Ne? Mit den Landesverbänden, Regionalverbänden und DFB. Die Voraussetzungen sind für die Wettbewerbe natürlich da. Also zumindest die Organisation. Ne? Also da würde ich sagen, natürlich wir haben den einen Punkt mit der Breite noch nicht ganz erreicht, aber wir haben die Voraussetzungen. Wettbewerbe machen wir ja schon. Dann ein weiterer Punkt, der vorletzte, steht laut der KI, Partnerschaften und Kooperation. Und zwar ganz klare für den Futsal, also wirklich auch, sei es auch eigene Sponsoren und so weiter, mit Organisationen, Vereinen, Unternehmen und so weiter, die schlussendlich ja, den Futsal für sich auch dann durch Synergien fördern. Na? Ganz wichtig.
Fehlt.
Haben wir das?
Nee.
Fehlt. Ja. Ne, also ich sehe jetzt hier noch nicht die Telekom-Bundesliga oder so. Na, oder irgendwie sowas. Das wäre zum Beispiel sowas, ne, wo du einfach einen Sponsor hast, der die Liga sponsert oder sowas. Ja, und damit verbundene mehrere Kooperationspartner. Und der letzte Punkt, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Das Interesse an Futsalsteigern sollten Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen durchgeführt werden, um mehr Menschen auf den Sport aufmerksam zu machen. Daniel, das sind wir.
Wir sind da,
das
aber...
sind wir. Wir sind Teil des Masterplans, Daniel.
Ja, aber wir kommen ja noch nicht mal in den Präsentationen von Jung van Matt als Influencer in Futsal-Europa vor. Da kam ja nur, ja, Futsal Planet und
ja,
Futsal
Zone und
Seven Futsal.
Ich sag's mal ganz locker weg, ich schwöre dir, der hört uns. Oder die hören uns. Und sehen uns vielleicht sogar als Konkurrenz. Ich habe keine Ahnung. Aber Jungs, wir sehen euch nicht als Konkurrenz. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Das ist ganz wichtig. Wenn wir gucken euch an und wir freuen uns und wir versuchen es nur irgendwie zu reflektieren, was ihr macht. Und wenn wir das mal kritisieren, dann macht ihr es ja auch wieder besser, weil es kommen ja jetzt bald Challenges, Daniel. Wir haben ja den Media Day beim DFB gehabt. Und
ja,
das sah schön aus auf den ersten Blick. Wir werden nicht nochmal Hohenstein 5 Meter Volley-Abnahme sehen. Bin ich mir ganz sicher. Also von daher, das waren die 7 Punkte des Masterplans der KI. Erschreckend. Denn das,
ja,
wirkt so, als könnte man damit was anfangen. Ja? Hast du noch Punkte, die du hinzufügen würdest? Oder meinst du, das ist auf die Kürze sicherlich was, womit man erstmal anfangen könnte? Weil das ist ja,
ja
auch ganz wichtig.
Ich habe gestern noch mit Jo Park, ist bei uns im Verein auch, der macht, koordiniert die Jugend auch ewig lang im Futsal. Grüße Jo, auch ein bisschen drüber geplaudert. Und er meint auch so eine Roadshow, das, was man auch in Frankreich vor einigen Jahren gemacht hat, wo man,
ja,
eben ältere, aber bekannte Fußballer nimmt, die dann irgendwie durchs Land reisen und diese Futsalturniere dann ein entsprechendes Publikum geben, weil man eben dann hingehen möchte und möchte den Mehmet Scholl und den Stefan Effenberg und sowas sehen. Und aber die spielen Futsal und propagieren dann auch den Futsal, so wie er ist, und lernen auch ein bisschen Futsal. Also die spielen ja nicht einfach nur,
ja,
wie früher in der Halle, sondern sowas wär noch eine Sache, die man machen könnte. Und ja, man muss darüber nachdenken, wie NLZ-Anbindung, Futsal-Pflicht, so wie E-Sports-Pflicht wurde, das auch zur Pflicht zu machen. Da muss aber klar sein, was ist das Ziel von Futsal, was ja Punkt 1 ist.
Ja, das ist aber, das ist der Punkt. NLZ heißt, der Futsal muss für den Fußball integrativ gedacht werden, als Teil des Fußballs, damit dort auch eine wirklich eine Motivation kommt. Und daraus kann wiederum eigenständige, also eigenständige Energie entstehen für den Futsal.
Aber das ist ja dieser zweite Punkt, oder der vierte Punkt. Diese deutschlandweiten Trainingszentren und sowas. Das wäre das.
Ja, kann ich auch sagen, da bin ich dann auch Teil von, weil in diesen Lehrgängen mache ich genau diese beiden Dimensionen immer wieder. Ganz spannend. Ja, aber guck mal, 7 Punkte, die würden uns ja schon reichen. Ohne Scheiß. Wenn wir das hätten, und dann könnten wir darüber diskutieren, tatsächlich, was muss in diese Punkte situativ für uns rein? Und lieber DFB, wir posten das einfach, Daniel. Wir posten es einmal, oder?
Ich habe ja angefangen, die JetGPT-Sachen ja bei uns auf den Insta-Kanal zu laden. Lad das ruhig mal hoch als nächsten.
Ja, machen wir. Ja, machen wir noch.
Da war auch soll Futsal olympisch sein, habe ich gemacht. War auch interessant.
Ja, wir haben so viele Sachen. Ich habe sogar gefragt, warum es besser ist, wenn ihr euch als Bundesliga-Clubs zu einem Verband zusammenbringt. Und der hat mir dann super Vorteile gegeben.
ja, genau.
Und irgendwie ist das ja auch, vielleicht ist das sogar so eine Brücke zum nächsten Schwerpunkt. Oder hast du noch was zu der?
Nee, ich finde den Übergang jetzt super. Also wir haben ja, glaube ich, erklärt, was man damit machen kann. Ja, irgendwelche Konzepte schreiben, Verbandskommunikation damit aufsetzen,
rechtliche Kommunikation. Du hast ja schon einen genannt, aber für alle, die Interesse haben, einen Futsalverein zu gründen, gibt es doch einfach einen. Schreibt mir eine Satzung für einen Futsalverein. Der gibt euch die Satzung. Ihr müsst dann nur noch gucken, ob ihr den richtigen Ort habt und so weiter. Aber er gibt euch, und das ist das Interessante, ich komme ja aus dem Bereich, die Gemeinnützigkeit in der Satzung. Die ist ganz wichtig, damit ihr schlussendlich eingetragener Verein werdet. Und das ist für viele mal so ein Hindernis. Du findest auch Vorlagen im Internet, aber du musst immer noch was hinzufügen. Wenn du hier aber Futsalverein reinschreibst, dann gibt dir spezifisch für den Futsal eine Satzung. Im Futsalsport fördern etc. steht dann da drin. Und auch die steuerrechtlichen Sachen werden da drin geklärt. Finde ich total toll, weil das ist für viele eine Hürde. Also auch da Konzepte, wie du schon sagtest.
Arbeitsabläufe. Also auch, wie gründe ich den Verein? Dann sagt er dir, wie gründe ich den in NRW oder in Berlin? Wie ist die Nummer, wie ist die Telefonnummer von der Behörde? Genau. Gibt er die Telefonnummer an oder die E-Mail?
Genau. Das ist Google nur spezifischer und noch beratender, würde ich sagen, weil es dir ganz genau etwas gibt, ne, was du erfragst. Ja, aber Daniel, was habe ich gemacht? Wir haben ja auch darüber gesprochen, es gab nämlich etwas, ein Cliffhanger können wir sagen, es gab den Bericht von Weidendorf und da stand drin, man prüft die Bundesliga. Was heißt das, Daniel? Man prüft die Bundesliga. Kannst du uns ein bisschen was aus den Nähkästchen erzählen?
Ja, warum jetzt bei Weil-Imdorf die Prüfung hier auf dem Plan steht, findet man ja in dem Fußball.de-Artikel.
Ja.
Hier vom sportlichen Leiter. Und nochmal Namen, siehst du, mir Namen entfallen.
Er ist auch immer wieder mal jemand, der neu da ist.
Aber ist auch gut, du guckst jetzt auf diesen Fußball.de-Artikel und denkst, wo steht er? Ah ja, Bessem. Genau, Bessem war jetzt auch letztens mal in einem Meeting mit drin, in der EG. Also nochmal für alle, die das nicht jetzt wöchentlich verfolgen. Also die Futsalvereine haben schon so eine Interessengemeinschaft, wo man sich austauscht. Mega wichtig, um in Kontakt zu bleiben. Dass man weiß, wo drückt der Schuh bei anderen Vereinen. Aber auch Gentleman Agreements auszuarbeiten. Also was wollen wir gemeinsam? Wie wollen wir die Spieltage gestalten, unabhängig von der Spielordnung zum Beispiel?
Genau.
Und bei allen drückt natürlich der Schuh, denn man bildet ja letztendlich aktuell sozusagen erstmal die Nationalspiele aus für den DFB. Und der DFB stellt auch mit der Bundesliga einen hohen Kostenfaktor bereit. Nichtsdestotrotz sind die Investments hoch. Und bei einem Punkt drückt natürlich besonders der Schuh, und das ist natürlich das Streaming.
Ja.
Denn da wurde viel mehr versprochen, viel höhere Frequenz, auch Vermarktung war mal im Bereich der Erwähnung. So, und wir sind jetzt eigentlich, muss man sagen, jetzt nach anderthalb Jahren Bundesliga exakt noch nicht mal da, wo wir am Anfang standen, weil wir weniger Streams haben als letzte Saison fast noch an bestimmten Punkten. Aber ich würde sagen, eine Gleichentwicklung. Und da ist natürlich, das haben wir mal auch im Podcast mit einem Kartellrechtler erklärt, der DFB nimmt ja die Streamingrechte uns weg, beziehungsweise wir übergeben sie mit der Lizenzvereinbarung an den DFB oder an die Vermarktung, an die Vermarktungs GmbH. Und jetzt ist es so, das ist okay, wenn die Vereine auch eine Kompensation dafür erhalten. So, jetzt gibt es auch keinen Sponsor, also es gibt keine direkte monetäre Kompensation, aber es gibt ja auch keine qualitative Kompensation, nämlich mit Streams. Wir haben so wenig Streams, manche Teams werden eventuell gar nicht gestreamt, nicht ein Spiel, und es gibt keine Möglichkeit in dieser Ordnung, dass die Clubs streamen dürfen. Und das ist natürlich jetzt ein Ansatzpunkt zu sagen, also, wir sind jetzt nach 2 Jahren, zur nächsten Saison spätestens wollen wir, wenn wir nicht gestreamt werden, einen Monat vorher soll das gesagt werden oder whatever der Zeitraum ist, ich möchte gerne das Streamingrecht zurück. Ich möchte selber streamen. Wenn ihr es nicht tut, ja, dann nehmt ihr uns ja was weg. Und das ist eben kartellrechtlich, was der DFB macht. Das haben wir damals rausgearbeitet. Kartellrechtlich nicht korrekt.
Mhm.
Ja, dass man, weil man ja eben ein Kartell, also ein Monopolanbieter dieser Liga ist, wir müssen ja da mitmachen bei der Bundesliga, wenn man eingleisig spielen will und wenn man in die Champions League will.
Richtig.
Dann hat nur der DFB das Recht, einen da an dem Wettbewerb zuzulassen und sagt, ja, ihr könnt das gerne machen, ihr könnt hier mitmachen, aber wir möchten gerne eure Rechte haben. Ja, hier sind ja Vereine, selbstständige Organisationen. Und das ist halt nicht auf dem Markt erlaubt eigentlich.
Ja, aber die Frage ist halt, wie schafft man das jetzt, an solche Rechte wieder ranzukommen? Ne? Denn mehr oder weniger wurden sie ein Jahr genommen. Man hat ja auch zugestimmt, ne, in gewissen Grad. Und der Weidendorfer Text oder schlussendlich der Bericht gibt für mich einen ganz wichtigen Punkt, den ich schon seit Anfang der Bundesliga natürlich immer wieder propagiere. Du weißt das, wir diskutieren darüber auch immer sehr lebhaft und wir sind uns da auch sicherlich einig. Ne? Nur über den Zeitpunkt, vielleicht hätte ich es mir früher gewünscht und wir alle, nur irgendwie war es nicht möglich. Und zwar ist halt jetzt wirklich die Frage, ob aus dieser IG gegebenenfalls ein Verband wird. Und zwar ein e.V. beispielsweise, der dann geschlossen als wie ein politischer Lobbyverein mehr oder weniger dann den DFB auch als geschlossener Verband auch auf demokratischer Basis gegenübersteht, auf Augenhöhe im gewissen Grad, wenn man es so sagen will. Das wäre für mich zum Beispiel eine wichtige Frage, beziehungsweise oder ein wichtiger Schritt. Und dieser im Weidendorfer Bericht steht das drin, dass das sicherlich dort gewünscht ist. Und es würde auch einiges fördern. Und es würde auch sicherlich die Position für die Streaming-Rechte, Streaming-Rechte verbessern. Oder wie siehst du das?
Wäre natürlich ein guter Schritt, ob alle Teams auch die Struktur dafür haben. Ich meine, so Verbände lassen sich einfacher realisieren, wenn man hauptamtliche Geschäftsführer hat. Dann sind die Meetings abgesichert, dann ist auch der Input abgesichert. Das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger mit Ehrenamtlern. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht so einen weißen Elefanten schafft, der dann einfach unendlich viel an Koordination kostet und nicht die PS aufs Parkett bekommt. Die IG läuft erstmal gut. Wir sind eigentlich die Vereine alle so in derselben Meinung, auch was das Thema angeht. Das heißt, in dem konkreten Thema ist an sich gar nicht jetzt notwendig. Die Frage ist, wie viel Druck kann man jetzt ausüben? Es soll jetzt auch eine Marketing-AG geben und dass man sich da mal austauschen kann.
Du weißt ja, ich komme ja aus der Machttheorie auch, das ist einer meiner Schwerpunkte und ich sehe da halt immer diese Machtverhältnisse und wer ist jetzt hier wirklich in der Machtposition und wer versucht das dann jetzt auch auszuspielen? Man sieht, das ist eine Verhandlung.
Ich muss ja ein bisschen widersprechen, weil am Ende geht es darum, wer redet und wer sind die Meinungsführer und die Meinungsführer sind jetzt dieselben am Ende wie in einem Verband eventuell. Das Problem ist hier das spezifische Thema, diese Streaming-Sache, da müssen alle an einem Strang ziehen, auch wenn du einen Verband hast, musst du es intern abstimmen, dass alle das so wollen. Ja, oder ein Großteil.
Ich rede ja immer von der Verbindlichkeit, die entstehen kann durch so einen offiziellen Verband und jetzt habt ihr so eine unverbindliche Verbindlichkeit. Das sind Effekte, die wir aus bestimmten Bereichen kennen und das wäre sicherlich eine Idee oder eine These, die sowas beginnen oder argumentieren könnte. Ne? Und ich würde es mir wünschen, weil dadurch natürlich auch ein Bewusstsein geschaffen wird bei dem Verein, jetzt habe ich ein Mitspracherecht wirklich, auch rechtlich gesehen. Ich habe eine Rechtssicherheit als Verband, als Teil des Verbandes.
Also das Thema ist, gebe ich dir recht, wenn es da wäre, super, kriegst du aber der Zeit jetzt nicht hin. Ja, kriegst du nicht bis Ende des Jahres hin. Das muss aber geklärt werden.
Der Punkt Streamingrecht ist, glaube ich, der Hauptschwerpunkt, über den wir nicht sprechen können.
Über den wir alle reden, genau. Und jetzt kommt aber ein Punkt. Über den wir alle reden. Aber ich habe jetzt so ein bisschen vorgestern oder gestern mir gesagt, irgendwie mal so nachts war ich so ein bisschen wach und habe mir Gedanken gemacht.
Warte, du warst mal nachts wach?
Ja, ich war immer
nachts. Unfassbar. Das als Vater.
Ja, pass auf. Was eigentlich der Painpunkt, der Schmerzpunkt ist hier. klar, Streaming, super wichtig und das muss optimiert werden, bin ich ganz dabei. Aber wir hatten jetzt auch die Manager-Tagung mit dem DFB und da kann ich jetzt nichts wirklich erzählen, weil das ja die Doppelposition ist, da kann ich jetzt nichts aus diesem Meeting jetzt erklären. So, ja. Fakt ist aber, es gibt kein Futsal-Konzept, es gibt keinen Masterplan, wir wissen also nicht, wo der DFB damit hin will. Unabhängig von Streaming-Rechten sehe ich jetzt eine ganz andere Gefahr, wo ich denke, da müssen jetzt die Vereine und der DFB zusammenkommen und das ist ein Commitment, wie lange läuft die Bundesliga verbindlich. Richtig. Denn, und das müssten vielleicht für alle neuen Hörer, es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass die ganze Futsal-Bundesliga, die Nationalmannschaft, der Incentive, der Anreiz war die Auflagen der UEFA für die EM 2024.
Also eine UEFA-Auflage. Das ist ganz wichtig. Also der Europäische Fußballverband hat dem Nationalverband Auflage gegeben, damit zum Beispiel so ein Erhalt der EM als Austragungsort möglich wird. Ja. Und da ist der Futsal Teil dieses Plans gewesen. Genau.
Und was halt jetzt passieren kann, wenn man das mit dem Streaming ausbaut, die Kosten steigen. Ja, steigende Kosten, Nationalmannschaft, Frauen, noch mehr Streaming, Kosten für den DFB. Dann Ende der EM 2024. Und dann habe ich mal für mich geschrieben, was ich nicht haben will. Wenn ich jetzt als Ehrenamtler noch 2 Jahre investiere, eine Daniel-GPT-Nachricht, denn dann könnte ich mir vorstellen, dann kommt plötzlich sowas. Aufgrund der Umpriorisierung beim DFB wurden alle Sportarten einer Revision der langfristigen Tragbarkeit unterzogen. Dabei sind Expertengremien zum Entschluss gekommen, dass die Futsal-Wettbewerbe des DFB in der Spitze nicht nachhaltig sind. Wir glauben an den Futsal und geben daher den Futsal in die Landesverbände, damit dort das Fundament für einen nachhaltigen Futsal-Spielbetrieb wachsen kann. Der DFB ist offen, die Futsal-Bundesliga und die Nationalmannschaften wieder aufzunehmen, sobald eine Tragfähigkeit erkennbar ist. Ja. Das ist doch wäre aus meiner Sicht eine Klassiker-DFB-Mitteilung. Auch
ein Klassiker des Managements auch.
Ja. Und das aus meiner Sicht. Das muss verhindert werden. Viel wichtiger als Streaming ist ein Commitment des DFB, dass die Futsal-Bundesliga und die Nationalmannschaften mindestens bis 2033 laufen. Ja, nur dann lohnt es sich zu investieren.
Ja, man könnte es auch einfach so verbindlich festhalten, ne, dass man hier sagt, die nächsten 5 Jahre safe, ne, oder sowas. Und deswegen komme ich jetzt nochmal auf den Punkt, weil die Streamingrechte, weil der DFB sicherlich das mit den Streamingrechten bedenkt und ein Argument gegen die Streamingrechte für die Vereine ist natürlich, dass dadurch ein uneinheitliches Bild, vielleicht auch teilweise von der Qualität keine guten Streams entstehen und so weiter, wenn die Vereine das übernehmen. Und wenn man dann natürlich einen offiziellen Verband hat, wo man sich darauf einigen kann, was ist die Hürde für einen Stream, dass ein Verein anfangen darf zu streamen. Na, weil er die Rechte hat. Das könnte man in so einer IG im offiziellen Kontext sicherlich verbindlich festhalten. Ein Punkt, ne? Wie gesagt, es wäre eine Möglichkeit, aber dafür muss die IG sorgen, damit man die Streaming-Rechte annimmt. Und das wäre ein schönes Zeichen. Natürlich, du sagst Streaming-Rechte, das ist ein Zeichen, man lässt die Vereine partizipieren. Und damit verbunden zeigt man, wir wollen den Futsal mitwachsen lassen weiter und mit euch. Und man gibt das nicht nur von vor. Und spannende Geschichte, weil wir haben halt die Sorge und das, was du gerade mit deinem, ich sag mal, diesen Text, den du gerade vorgelesen hast, ausdrücken wolltest, mit dem Schreiben, dass da eine Gefahr ist. Eine Gefahr, dass wir 2024 auf einmal in einer Sackgasse landen. Ja. Und diese Sackgasse heißt dann wieder 2012. Dann sind wir wieder bei 2012. Und vielleicht haben wir die Nationalmannschaft noch wahrscheinlich, dann sind wir bei 2016.
Und dass das nicht so unrealistisch ist, zeigt das Beispiel England. Dort hat man ja die Nationalmannschaft abgesägt letztes Jahr. So, und jetzt kommt man auch wieder im Rahmen dieser EM oder so, oder irgendwas wird auch dann wieder England. Also man ist ja immer in diesem UEFA-Commitment, aber vielleicht versiegt das dann einfach. Schwieriger, also wir sind, deshalb habe ich am Anfang gesagt, Flächenbrand, den jetzt auch, weil Imdorf eröffnet hat mit diesem Interview.
Ja.
Ob man das natürlich so direkt mit so einem Interview so einen Flächenbrand entzündet, ja, kann man pro und contra sein, dass man da so einen Artikel raushaut, weil das natürlich schon aufwirbelt.
Du weißt ja, ich bin ein Freund der demokratisch-öffentlichen Kritik. Ne? Wir haben Meinungsfreiheit und sollten die auch äußern. Ich finde es super, dass so ein Bericht kommt. Und dass man das auch zur Sprache bringt, weil dann wiederum Reaktion erzeugt wird. Und damit muss man umgehen. Wir sind Verhandlungspartner und am Ende versuchen wir gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. Was uns ja eben fehlt hier und da ist halt der Masterplan. Das ist nämlich der gemeinsame Plan, den der DFB und die Vereine haben. Und der fehlt uns, dieses Konzept. Und der Punkt mit den Streaming-Rechten, den finde ich natürlich auch enorm wichtig. Und ich finde es auch gut, wie du das in den Kontext setzt. Ne? Weil, aber man muss auch wissen, was es einfach für eine Stabilität erzeugen kann. Ne? Also nicht nur, dass die Sichtbarkeit erweitert wird des Sports, auch die Einnahmen der Vereine können da natürlich enorm steigen. Wenn du auf einmal einen Partner hast, der deinen Stream zum Beispiel sponsert, dann hast du auf einmal Einnahmen und die Vereine leben halt, die können das nur mit den Einnahmen gewährleisten, dass die Bundesliga stabil bleibt, weil der DFB gibt uns eben nichts. Es wäre aber durch die Streaming-Rechte eine Möglichkeit, dass der DFB uns Einnahmen zulässt in der Bundesliga. Ne? Das ermöglicht wiederum enorme Entwicklung von Futsal. Und wiederum, wichtig auch, die Vereine können dann gemeinsam die eigenen Inhalte sich gegenseitig kontrollieren. Auch zu schauen, okay, das sollte unser Maß sein. Und dann kann man sich in Austausch begeben. Und ja, wichtig auch, es ermöglicht dann Verbreitung des Futsals in den Regionen. Ohne TV-Übertragung.
Und vor allen Dingen weg von dieser unsäglichen DFB-TV-Plattform. Ja, dort schauen doch nur Leute, die schon nach Fußballangeboten suchen oder Futsal. Ja.
Weißt du, was mir fehlt, Daniel? Die Highlights bei YouTube.
Ja,
also,
genau
das ist es. Auch, richtig. Ne? Der DFB soll einfach die Highlights bei YouTube hochladen. Ich weiß nicht, wo die Schranke da ist, ob das irgendwie wieder ökonomischen Grenzen hat oder vertraglich,
rechtlich. Man wollte halt sein eigenes YouTube schaffen mit dieser Plattform, weil natürlich bist du dann viel, viel flexibler und kannst auch nicht gesperrt werden. YouTube hat ja schon die Macht, deinen Kanal einfach zu sperren. Aber dann
machst du es, du kannst ja den Upload auch bei DFB TV, macht man ja mit den Länderspielen und so auch und Bundesliga-Live-Spiele, die kommen ja auch bei YouTube, das finde ich cool. Aber die Highlights bei YouTube würden, glaube ich, nochmal einen Effekt haben in der Reichweite, in der Sichtbarkeit des Futsals und das wäre auch ein Punkt für mich zum Beispiel, wenn die Streaming-Rechte kommen, dann könnte man über die IG einen YouTube-Kanal aufbauen, ne? Einen eigenen Futsal-YouTube-Kanal, wo dann die Spiele gestreamt werden über YouTube. Das wäre zum Beispiel eine geile Aktion. Und du weißt ja selbst, wir haben ja schon über YouTube selbst gestreamt. Das ist gar nicht so kompliziert. Könnte man zur Not jetzt wen fragen? OpenAI, die offene KI, ChatGPT. Die könnte man fragen, wie streame ich live bei YouTube? Und der gibt dir die Schritte vor.
Also die Ligen, habe ich ja gesehen, nutzen auch, weiß nicht, vielleicht, ob sie es jetzt umgestellt haben, aber am Anfang auch OBS, was wir hier auch für Podcast-Aufnahme benutzen, also Open Broadcaster Software, frei verfügbar, Open Lizenz, zum Streamen fähig. Ja,
da kannst du deine Logos reinpacken über OBS und so. Da machst du das individualisiert und dann wird das einfach gestreamt. Das ist der Punkt. Und dafür finde ich sogar eine IG super wichtig, damit man eben dort Einheitlichkeit erzeugt und dass man einen YouTube-Kanal beispielsweise entwickelt, den alle Vereine verlinken können einfach. Ne? Und das finde ich halt spannend. Und YouTube ist so bisher noch ein vergebenes Feld der Sichtbarkeit, finde ich. Und da muss die Bundesliga mehr hin.
Twitch ist auch okay, zusätzlich, ne? Weil es eine andere Zielgruppe, alles, da kann man auch mal reingehen.
Alles ist wichtig. Ich sage nur YouTube, früher gab es ja Menschen, die sagen, YouTube, das wird nichts. Und heute sind wir alle bei YouTube. YouTube ist generationsunabhängig. Es sind alle Generationen bei YouTube. Bis 60, zwischen 10 und 60 sind alle da. Das ist eben diese... Ja. flächendeckende Videoportal. Und wenn du Steigerung der Sichtbarkeit haben willst mit den Streaming-Rechten, wäre das eine Idee. Ne? Und das wäre auch ein Teil des Masterplans dann am Ende des Tages. Ne? Spannend. Ne? Super wichtiges Thema. Und Weidemdorf hat sozusagen die Tür geöffnet für das Thema.
Ja, also wichtige Diskussion, die jetzt angestoßen wird. Natürlich wollen die Vereine und der DFB und die Landesverbände, man will zusammenkommen, man will ja den Sport promoten und fördern. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, nach anderthalb Jahren oder beziehungsweise am Ende zur neuen Saison, nach 2 Jahren Bundesliga, dass man Schritte weitergeht. Das heißt, dass man dem anderen vertraut, auch den Stream zugibt oder mehr produziert, aber auch ein Commitment rausgibt von beiden Seiten auch, dass man hier auch die Liga weiterführen möchte. Ja, wird spannend. Also die nächsten Wochen sind auf jeden Fall spannend, was hinter den Kulissen passieren wird und für den Futsalsport hoffentlich positiv.
Genau. Und wir haben wunderbar einige Türen jetzt auch nochmal durchgangen, haben Fenster wieder geöffnet und rausgeschaut. Also von daher, wenn man uns zuhört, vielleicht hat man eine Idee mehr. Und wenn nicht, OpenAI.
Richtig. Ja.
Genau.
Dann, Daniel. Sind wir durch. Haben wir wieder ein schönes Programmchen gemacht.
Aber wir haben noch eine Minute, oder? Eine Minute haben wir noch.
Was willst du machen? Lass
uns, wir haben doch noch die Bundesliga am Wochenende, mein Lieber. Und da sollten wir uns noch verpflichtet zu fühlen, eben kurz die Spiele zu, ich sag mal, zu perspektivieren und uns einen Tipp abzugeben, Daniel.
Ja, mach Tipps.
Tipps. Ja, warte, lass mich das eben kurz öffnen. So schnell sind wir hier nicht. Aber am Samstag haben wir mehrere Spiele. Und zwar die HSV Panthers gegen den MCA Futsal Club. Wobei, haben wir das nicht schon letzte Woche?
Jetzt habe ich
das
Stimmt. Gefühl, wir haben das letzte Ja, doch, schon... wir haben es ja schon gemacht. Ah, aber, Sebastian.
Ey, Daniel, bitte mach nochmal. Vielleicht verändern wir unsere Meinung.
Nee, jetzt. Das ist mir jetzt zu peinlich. Dann sagt man genau das Gegenteil.
Peinlich? Nein, ja genau, jetzt ist das die Frage. Ja, und, ach komm, wer weiß denn das noch? Was sagst du, HSV Panthers oder MCA?
Okay, nochmal. Was habe ich gesagt? HSV die Panthers zu Hause.
Okay, dann sage ich MCA. Fortuna gegen St. Pauli.
Ja, jetzt sage ich auch, das habe ich mich letzte Woche verbaselt. Fortuna, ja, wir brauchen die Punkte. Weil dann ist auch safe. Dann, also wenn wir das noch holen, dann ist safe. Ja.
Dann sage ich St. Pauli. Wacker gegen Weilimdorf?
Ja, komm. Weilimdorf?
Weilimdorf sage ich auch. Mhm. Stuttgarter FC, Jan Regensburg nochmal für die Wiederholung.
Stuttgarter FC?
Ich auch. Wobei, doch, Stuttgarter FC. Penzberg Hot, ich glaube.
Ja, okay.
Hot, sind wir uns
Penzberg.
Einig.
Nein, Hot.
Gut, ich wünsche Penzberg natürlich noch weitere Punkte, aber unabhängig davon wird es Hot wahrscheinlich machen. Gut, Daniel, damit sind wir durch, haben unseren Doppeltipp abgegeben, weil in der Vergangenheit haben wir noch mal vergessen, deswegen hier doppelt gemoppelt hält besser. Es war mir
ganz
eine Freude.
Achso,
hast du noch was?
Eine News,
jetzt
doch, doch. News, jetzt sozusagen News. Ich habe jetzt erfahren, ja, dass die Lizenztrainer, weil wir immer das Problem hatten, ja, wer sitzt bei Wacker auf der Bank? Weißt du, also wir müssen die Lizenztrainer müssen auf der Bank sein. Ja, man hat drei Monate Zeit.
Ach, das wusste ich schon vorher. Aber,
ah, ja, okay. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn du dann einen Trainer anstellst und den wieder entlässt in einem Spiel, hast du wieder drei Monate. Das heißt, du brauchst eigentlich nur über sechs Monate, das zieht sich ja, kommt man damit hin fast, du brauchst eigentlich nur an zwei Spieltagen einen offiziellen Trainer und hast dir dann den Trainer gespart.
Also den gleichen übernehmen. Du kannst einfach sagen, okay, ich schreibe dich einmal auf, du kommst einmal zum Spiel und du kommst zu drei Spielen im Jahr, guckst dir das an, kriegst eine Wurst und einen Kaffee oder ein Bier und dann...
Jetzt reicht ja ein Spiel. Du hast einmal einen Spieler, den Trainer, erstes Spiel der Saison.
Ja.
Der ist da, dann entlässt er den mit einem Argument, privat. Dann hast du einmal Zeit und den nächsten.
Genau. Und vielleicht vor den Playoffs nochmal. Und dann bist du durch.
Genau. Riesenkosten
ist spannend. Ich nenne es die Bierwurst-Strategie. Weil mit einem Bier und einer Wurst kriegst du manch einen A-Lizenz-Trainer aus dem Fußball sicherlich.
Ja, das stimmt.
Von daher.
Alles klar. Mach's gut, gut und schönen Dank an die Zuhörer und schöne Fußballwochen alle.
Jo, allen eine gute Zeit. Ciao.
Ciao.